Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dieses Mal dabei seid, denn das ist eine ganz besondere Folge, die 10. Folge. Ja, ich hätte selbst niemals geglaubt, dass ich 10 Folgen eines Podcasts aufnehmen werde, denn dieses Projekt ist ja vor ein paar Wochen quasi aus der Hüfte geschossen entstanden. Ja, jetzt sind wir schon in der 10. Folge. Super, klasse. Ich freue mich, dass es 10 Folgen gibt oder gab und wahrscheinlich noch 10 weitere, dass ihr dabei seid und dass natürlich auch mein heutiger Gast dabei ist. Mein heutiger Gast ist etwas Besonderes für mich, weil er spricht so ein paar Sachen aus meiner Jugendzeit an. Er hat zu tun mit Nerds, mit dem Commodore 64 und mit Büchern. Ja, was das alles miteinander zu tun hat, wie das miteinander verknüpft ist, das wird euch gleich erklären der Konstantin. Konstantin, herzlich willkommen in meiner 10. Podcast-Folge. Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, hi Jürgen, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Konstantin Gittis, ich bin Journalist, freier Journalist und Buchautor und lebe in Köln und arbeite in Bonn. Und ich habe zwei Hüte auf. Der eine Hut ist der klassische Journalistenhut. Ich schreibe für unterschiedliche Zeitschriften und verantworte einen Informationsdienst namens Trendscanner. Und der andere Hut ist der des Buchautors. Das heißt, abends und nachts und immer wenn ich Zeit habe, schreibe ich Bücher, die sich mit unterschiedlichen Themen befassen. Ich habe ein Buch geschrieben über Star Wars, ich habe ein Buch geschrieben, wie es ist, Vater zu werden. Und ich habe einige Romane geschrieben, die vielleicht am bekanntesten sind von allen Titeln. Der erste Roman hieß Extra Leben und wahrscheinlich schon klar, worum es geht, um alte Computerspiele und um gealterte Nerds. Dieser Roman, den habe ich eigentlich so aus Spaß geschrieben, weil er sich so ein bisschen um meine eigene Biografie drehte. Und der wurde dann tatsächlich ein relativ großer Erfolg, sodass ich noch mehrere weitere Teile geschrieben habe. Und auch jetzt gerade sitze ich wieder an einem Roman, den ich als Nerd-Literatur bezeichnen würde. Der kommt im Herbst raus. Da ist der Held dann ein Computerforensiker. Also das ist, wie soll man sagen, meine zweite Leidenschaft, also das Schreiben von Romanen.
Ja, das ist eine coole Sache. Und so bin ich auch auf dich gekommen, weil ich damals, es war, glaube ich, direkt 2012, als der erste Teil von Extraleben, der ja 4 Teile mittlerweile hat, erschien. Und ich habe mich da sofort drin wiedergefunden in dieser Nerdkultur, die beiden Zocker, die auf Tour gehen und sich auf ihrer Tour die ganze Zeit über Computerspiele unterhalten. Das war genau das, was auch meine Jugend irgendwie war. Und somit denke ich auch, dass dieses Buch, also gerade der erste Teil, der hat mich so am meisten geflasht, muss ich sagen, und natürlich auch in das Thema reingebracht oder deine Serie reingebracht. Also perfektes Nerdtum zum Lesen quasi. Also alle Hörer da draußen, lest auf jeden Fall Extraleben und alle weiteren Teile. Gut, aber jetzt will ich nicht so viel Werbung für dich machen. Ich oute mich nur eben als Fan deiner Bücher. Und so sind wir dann auch zusammengekommen. Du hast ja verschiedene Bücher geschrieben und du bist somit dann auch Buchautor und du sagst ja auch nebenher noch Journalist. Aber in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema ja Buchautor reden. Als Buchautor hast du verschiedene Bücher geschrieben, die in verschiedene Richtungen gehen. Einerseits sagst du ja so ein Papa-Buch, andererseits solche Nerd-Bücher. Wie hast du eigentlich damals, als du begonnen hast als Autor, deine Positionierung gefunden oder das Genre entdeckt, für das du schreiben willst?
Ich habe angefangen mit einem Sachbuch, weil mir das am einfachsten erschien. Das war eine logische Fortsetzung der journalistischen Arbeit. Ich habe geschrieben über den Aufstieg und Fall der deutschen Internetwirtschaft um die Jahrtausendwende. Das lag auf der Hand, weil ich das 1:1 mitbekommen hatte. Und mein lieber Kollege Axel Gloger hat mich damals mal gedrängt und gesagt, hier komm, schreib doch mal ein Buch. Er hatte schon mal eins geschrieben und ich hielt das für schlichtweg unmöglich, dass man das übermachen kann. Aber er hat halt ständig genörgelt. Da habe ich gesagt, okay, ich mach das mal. Habe allerdings festgestellt, dass die Vermarktung sehr schwierig ist und habe mich sofort dann auch mit einer Agentin zusammengetan, also einer Literaturagentin, die für mich die Vermarktung übernommen hat. Das war auch eine gute Entscheidung, mit der arbeite ich heute noch zusammen. Warum eine Agentin? Ganz einfach, wenn man ein Manuskript an den Verlag rausschickt, dann sind die Chancen, dass es A gelesen wird und B auch noch gut gefunden wird, relativ gering. Und die Agentin nutzt ihre Kontakte zu den Verlagen, um Manuskripte zu platzieren. Das heißt, die Chancen sind schon mal wesentlich besser. Und was sie noch macht, ist, sie übernimmt die Verhandlung mit den Verlagen. Das hat mir schon sehr viel Geld eingebracht, weil ich persönlich ein sehr schlechter Verhandler bin. und sie sehr knallhart ist. Also sie sagt dann wirklich hier entweder ihr Blick nochmal den Betrag X drauf oder der andere Verlag kriegt dann das Manuskript, dann werden die Verlage teilweise tatsächlich gegeneinander ausgespielt. Sowas könnte ich persönlich nie und sowas kann sie sehr gut und deshalb gebe ich auch gerne den Anteil dann an dem Honorar ab. Also das wäre auf jeden Fall mein Rat eigentlich, wenn man an klassische Verlage rangehen will, dass man mit einem Agenten oder einer Agentin arbeitet. Das ist einfach gut. Warum sage ich klassische Verlage? Es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten, sich selbst zu publizieren. Und man kann zum Beispiel jetzt auch über Amazon Kindle Publishing gehen. Das ist natürlich dann ein anderes Spiel. Da gibt es dann nicht mehr die Gatekeeper, die davor stehen, sondern da kann im Prinzip jeder sein eigenes Manuskript veröffentlichen. Und man ist gar nicht mehr darauf angewiesen, dass es eigentlich so einen richtigen Verlag gibt. Das ist ein anderer Weg. Kann ich auch gerne drüber sprechen, wenn du magst. Aber beim klassischen Verlagsweg ist es auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, über einen Agenten zu gehen.
Okay, bleiben wir jetzt erst beim klassischen Verlag. Das heißt, du hast erzählt, du hast das erste Konzept geschrieben oder vielleicht das Buch dann auch geschrieben. Du gingst an eine Agentin und die hat es dann an den Verlag weitergereicht. Und der Verlag hat sich wahrscheinlich ganz klassisch um alles gekümmert, eben um Lektorat, Drucken in den Handel rauszubringen und wahrscheinlich auch Vermarkten der Bücher, oder?
Genau. Jetzt muss ich eigentlich sagen, das ist schon ein paar Jährchen her, das war um die Jahrtausendwende und seitdem hat sich einiges getan. Okay. Die Verlage ziehen sich immer mehr aus der Vermarktungsfunktion zurück und beschränken sich im Prinzip darauf, das Ding zu drucken und mit ihrem Vertrieb in den Handel zu bringen. Ja, das ist deren Kernaufgabe. Aus allen anderen Sachen ziehen sie sich nach und nach zurück, vor allem was das Marketing angeht. Also wer erwartet, von einem großen Verlag unterstützt zu werden mit einer Lesereise, mit Pressemitteilungen aller Zeitschriften, aller Medien und womöglich Social Media Marketing, der wird vermutlich bitte enttäuscht, denn aus diesem Thema ziehen sich die Verlage, die großen zumindest, nach und nach zurück. Es wird erwartet, dass der Autor das selber macht. Ja, also das eigentlich wird erwartet, dass der Autor schon eine feste Social Media Präsenz und möglichst viele Follower mitbringt. Das wird gerne gesehen, dann steigt auch die Chance, dass das Manuskript genommen wird. Ansonsten da auf den Verlag zu bauen bei dem Thema würde ich jetzt nicht empfehlen.
Okay, das ist ja interessant.
Das können die und wollen die nicht teilweise.
Okay, das ist vielleicht erstmal vielleicht wirtschaftlich gesehen aus dem ersten Blickwinkel der Verlage vielleicht nachvollziehbar, weil sie natürlich erstmal was ihre Vermarktungskette rausnehmen und die Kosten senken können. Andererseits kann das ja auch ziemlich harakiri sein, weil wenn der Autor eben nicht marketingaffin ist, keine Fans hat, kein Influencer ist, wie auch immer man das dann nennen mag, dann wird zwar das Buch gedruckt und in den Handel geschubst oder vielleicht dann irgendwo online als E-Book veröffentlicht, aber es verkauft sich dann einfach nicht, weil es ja keine Vermarktung hat. Wie gehen denn die Verlage damit um? Wie sind so deine Erfahrungen damit? Ist das denn völlig egal, dass sich ihr Buch vielleicht nicht verkauft? Was bringt das denen dann?
Die achten bei der Auswahl der Autoren schon darauf, dass die Leute eine Fangemeinde mitbringen. Also das Optimale ist, dass du schon im Selbstverlag was rausgebracht hast, das Marketing selber gemacht hast und das Ding im Selbstverlag sich schon 20.000 Mal verkauft hat. Ja, okay, die Verlage ist doch klar. Die wollen es nicht einfach machen. Die wollen im Prinzip die fertige Marketingmaschine einkaufen. Darauf achten sie schon. Na klar gibt es die Autoren, die es nicht beherrschen oder nicht wollen. Aber die sind dann vielleicht schon etabliert und haben schon auch ein paar andere Titel in der Schublade liegen, die erfolgreich waren. Dann knien sie sich natürlich rein. Aber eigentlich am liebsten überlassen sie es den Autoren. Wie gesagt, achten auch schon von vornherein drauf.
Okay, also so rein zur Rosinenpickerei. Aber ich finde das jetzt so ein bisschen waghalsig, weil die Verlage stehen ja eben unter das Self-Publishing ja eigentlich schon unter Druck, weil ja jeder quasi sein Buch selbst rausbringen kann über Amazon KDP oder über ePubli und viele anderen Anbieter. Das heißt, das reine Veröffentlichen des Buches, zumindest des E-Books, ist ja ziemlich einfach heutzutage. Was dann nur noch fehlt, in Anführungszeichen, ist ja dann die Vermarktung. Und das war ja früher so eine Kompetenz der Verlage. Aber da ziehen sie sich jetzt zurück. Und was dann auch verrückt ist, das heißt dann für dich, du wirst dann auch dich irgendwann mal zurückziehen und sagen, ich verzichte auf Verlage, mache nur noch alles über Self-Publishing. Oder bist du schon so ein Star, dass natürlich dann die Verlage dir auch tolle Verträge anbieten und du dann diesen klassischen alten Weg gerne mitnimmst?
Also ich bin da nicht so ein Entweder-Oder-Typ. Ich mache beides. Also ich sehe das völlig offen. Vor allem, Jürgen, darfst du nicht vergessen, der Vertrieb der Verlage, der ist immer noch sehr, sehr mächtig. Wenn da einer rausgeht, so ein richtig schlagkräftige Truppe rausgeht und ein Buch stapelweise in den Flughafenbuch oder in den Bahnhofsbuchhandel bringt, das ist immer noch der Mega, wirklich, das ist der Hebel schlechthin, wenn du vorne am Eingang liegst, in so einem großen Buchladen, das ist immer noch wahnsinnig und da kriegst du wirklich die große Auflage mit, das ist der große Hebel. Während das Self-Publishing oder über Amazon KDP gehen, das ist natürlich ein richtig harter Kampf. Ich bin da ehrlich gesagt nach allen Seiten offen. Und jetzt gerade bei dem neuen Buch, das ich auf dem Tisch liegen habe, da wo das Manuskript schon fertig ist, da denke ich mir, ja, was mache ich denn jetzt? Gehe ich über den Verlag, dann weiß ich, was der bringt, oder mache ich es halt selber? Das habe ich auch schon ausprobiert und habe festgestellt, das ist faszinierend, das ist toll. Du kriegst direktes Feedback, wenn du Werbung machst auf Social Media. Du kannst wirklich wenige Minuten später teilweise schon sehen, wie die Verkaufszahlen hochgehen. Und wenn du dir im Vergleich dazu anschaust, was bei den Verlagen los ist, da wartest du unter Umständen ein Jahr darauf, mal eine Verkaufsstatistik zu sehen, wenn überhaupt. Ja, mittlerweile haben sie mal ein Internetportal eingerichtet. Okay, aber das ist nicht Echtzeit. Und das ist nicht direkt und du hast keine Erfolgsgefühle. Ja, also das ist schon ein riesen Unterschied. Aber ich denke, beide Systeme werden noch lange nebeneinander her existieren. Verlage werden auch immer ihre Existenzberechtigung haben. Weil, das muss man arrogant zu sagen, die meisten Autoren sind ja nicht so gut, dass man die Bücher direkt raushauen kann. Ja, das ist, ich spreche jetzt nicht nur von Rechtschreibung, sondern auch von Sprache und von der Fähigkeit, die Gedanken präzise auf Papier oder auf den Bildschirm zu bringen. Und da ist natürlich noch die Lektoratsleistung gefragt. Aber jemand wie ich, der seit 30 Jahren was macht, wenn ich sehe, was der Lektor da am Schluss noch bei mir macht, das ist so wenig, dass ich mir denke, okay, das kann ich auch weglassen. Oder das kaufe ich mir draußen irgendwo ein für ein paar hundert Euro vom Studenten. Aber wie gesagt, das können halt die meisten nicht. Also gerade, wer am Anfang steht, ich habe am Anfang auch mega das Editing gebraucht, weil ich überhaupt noch nicht in der Lage war, das irgendwie selber auf die Straße zu bringen. Da ist der Verlag immer noch gefragt. Aber die Chancen sind halt gut. Und wenn du gut und talentiert bist und Fantasie hast, dann sind die Chancen heutzutage genial. Und vor allem, wenn du ein Händchen fürs Marketing hast, wirklich, ja. Wenn du dich gut verkaufen willst und keine Angst vor Verkäufer hast, dann sind die Zeiten paradiesisch.
Das heißt dann eben, das ist wie bei einem Rockstar oder Popstar, man muss sich einen Namen aufbauen, ein Standing, ein Image, eine Marke aufbauen, über die Jahre sich hocharbeiten und wenn man es dann geschafft hat, dann kann man eigentlich auf die klassischen Strukturen wie Publisher, Verlag, Vertrieb und so weiter fast verzichten, weil man es digital selbst meistern kann oder Rosinenpickerei betreiben kann oder sogar vielleicht die Verlage gegeneinander ausspielen kann.
Wenn du es selbst kannst, auf jeden Fall, klar. Ja.
Und wie hast du das geschafft? Was ist dein Erfolgsrezept? Wie hast du es eben jetzt nach oben geschafft in den letzten Jahren?
Ein Erfolgsrezept in diesem Sinne gibt's nicht, oder das Rezept ist sehr lang. Die Arbeit, die wir da reingesteckt haben im Laufe der Zeit, war wirklich nicht gering. Es war sehr, sehr viel offline auch. Ich sage immer, ich habe überall da gelesen, wo zwei Leute vor einer Konsole zusammensitzen. Und das ist nicht völlig übertrieben. Also mittlerweile kenne ich natürlich meine Zielgruppe und ich weiß, die sind auf den Retro-Computing, Retro-Gaming-Treffen und da eine Lesung zu machen, ist natürlich wirklich Gold wert, weil alle Leute, alle potenziellen Leser auf einem Haufen sind. Und gerade in der Anfangsphase war es tatsächlich nötig, rauszugehen und überall da präsent zu sein, offline, und die Leute wirklich dann eins zu eins zu bespielen mit deinem Thema. Das war mega wichtig. Nach einer Zeit hat man dann natürlich so ein bisschen Schwellenwert erreicht und auch alle Leute, die du ansprechen willst, kennen dich im Prinzip schon und haben entschieden, ja, will ich lesen oder auch nicht. Dann kannst du das ein bisschen zurücknehmen mit dem Offline. Dann reicht es, wenn du über die Online Kontakt hältst. Und mittlerweile läuft das auch gut. Der CSW-Verlag zum Beispiel, der auf diese schmale Zielgruppe wirklich spezialisiert ist, der beherrscht das und der hat auch den Kontakt zu den Leuten. Und wenn ein neuer Titel kommt, dann geht der im Prinzip schon an eine gewisse Zahl von Leuten quasi automatisch raus, weil die das halt einfach interessieren. Aber diese Beziehung, die fast eins zu eins ist, aufzubauen, hat tierisch lange gedauert, hat tierisch Arbeit und viele, viele Lesungen erforderlich gemacht. Das, denke ich, kann man digital vielleicht irgendwann mal abbilden, aber sobald nicht. Ja, ob die Lesungen die gleiche Wirkung entfaltet hätten, wenn ich das über Zoom gemacht hätte oder einfach nur über YouTube-Videos reingestellt hätte, glaube ich irgendwie nicht, weil der warme Körperkontakt ist schon wichtig gewesen.
Ja. Okay, das heißt, als Autor muss... Entschuldigung, ja. Ja, also das heißt, wenn ich so zusammenfasse, als Autor muss man die ersten Jahre noch wirklich ins reale Leben rausgehen, man kann es nicht digital abbilden. Du hast wahrscheinlich auch viel Zeit und wahrscheinlich auch Geld reingesteckt, weil wenn du auf Lesungsreise gehst und es dein Verlag nicht bezahlt, es ist deine Freizeit, dein Geld und so weiter. Das heißt, du musst erstmal was dafür tun, um überhaupt dein Buch loszukriegen. Ja, krass.
Ja, du bist am Wochenende auf dem Retro-Treffen, während deine Kumpels irgendwie um die Häuser ziehen. Klar, das musst du investieren und das zahlt dir kein Verlag mehr. Selbst die Großen nicht mehr. Die spucken, also vielleicht wenn du Adler Olsen heißt oder so, aber ansonsten spucken die für Lesereisen nichts mehr aus. Das musst du in der Regel selbst organisieren. Und ich kenne Autoren, die sind wirklich mittlerweile die Booking-Profis für Säle und so, weil die halt alles selber machen müssen. Ja. Aber das musst du investieren. Das musst du investieren.
Und lohnt sich's denn jetzt in deinem Fall, das muss jetzt vielleicht keine konkreten Zahlen nennen, aber hat sich da die jahrelange harte analoge Arbeit denn jetzt gerechnet? Kannst du jetzt von deinen Büchern leben zum Beispiel?
Nein, das ist eine ganz klare Frage, das kann ich nicht. Denn ich mache nischige Bücher für eine relativ kleine Zielgruppe. Und auch die großen Publikumstitel, also jetzt zum Beispiel dieser Vaterratgeber, da kommt ordentlich was rein, aber das reicht natürlich nicht, um über die Runden zu kommen. Also wirklich mein Hauptstandbein ist dafür für die journalistische Arbeit. Die Bücher kommen on top. Davon leben zu können wäre, ich kenne ein paar, die es schaffen, aber die rödeln wirklich auf allen Kanälen und das ist ein hartes Brot. Es gibt diese Theorie, kennst du wahrscheinlich auch, dass du 1000 harte Fans brauchst, um von deiner Kunst leben zu können. Das gilt in der Musik. Und ich glaube, das gilt auch ein bisschen in der Literatur. Und wenn du es geschickt machst, ist es vielleicht tatsächlich möglich. Aber ich habe die 1000 Fans natürlich erreicht, aber ich habe noch nicht die Schwelle erreicht, dass ich von ihnen leben kann.
Okay.
Ja, aber das ist so. Und ich denke, Musiker und Schriftsteller, die sitzen da im gleichen Boot, die müssen halt feststellen, dass die letzten 50 Jahre vielleicht nicht typisch waren. Und dass man jetzt zurückkommt in diese Zeit, wie sie vielleicht vor 200 Jahren war, dass man einen großen Gönner braucht, dass man wirklich seine Fans wirklich ganz hart immer an der Hand nehmen muss und mit denen quasi durchs Leben geht, um dann noch wirklich davon leben zu können. Wenn sie anschaut, was über Patreon läuft und so weiter. Also es ist so diese neue Gönnerfinanzierung und so. Das sind schon interessante Sachen. Aber so dieses, ich bin jetzt Rockstar und ab morgen fahre ich Lambo, das gilt nicht bei der Musik und das gilt bei der Literatur halt auch nicht mehr. Wenn ich mir anschaue, was ich für Vorschüsse bekommen habe vor 20 Jahren und wie die heute aussehen, das ist eine relativ klare Kurve, die geht von links oben nach rechts unten und nähert sich dem Nullpunkt an. Also es gibt noch Vorschüsse, aber das sind keine Beträge mehr, von denen man ein halbes Jahr tatsächlich an einem Buch arbeiten kann. Nein, schon lange nicht mehr.
Okay, und dafür musst du auch noch Eigenmarketing machen, eine eigene Marke aufbauen. Du hast ja gerade schon erzählt, du bist viel zu Lesungen gegangen, ins reale Leben raus, zu Messen, Kongresse, wo deine Zielgruppe denn sich befindet. Jetzt hast du ja Bücher aus verschiedenen Genres geschrieben, auch mal so ein Elternratgeber und so weiter. Wie kriegst du das denn hin, deine Positionierung, deine Markenbildung, deine Imagebildung, wenn du so auf verschiedenen Hochzeiten tanzt?
Ist ein großes Problem tatsächlich auch. Also bei dem Vaterratgeber, da bin ich komplett über die klassische Schiene gegangen. Da habe ich auch selbst kein Marketing gemacht. Das habe ich alles dem Verlag überlassen seinerzeit. Ist auch schon ein bisschen her. Bei den Nerd-Romanen, das ist schon eine ziemlich eingeschworene Zielgruppe und die bespiele ich auch 1:1. Und da stecke ich tatsächlich die meiste Energie rein. Die anderen Sachen, da verlasse ich mich auf die Verlage. Das klappt mal gut, mal nicht so gut. Aber es ist auch schwierig, in einem General-Interest-Buch wie so ein Vaterratgeber oder so zum Beispiel, da selbst Marketing zu organisieren. Es ist möglich, du kannst in Kindertagesstätten lesen, aber das erscheint mir sehr, sehr schwierig. Tatsächlich funktioniert diese Art von Marketing, dieses wirklich kapillare 1:1, das funktioniert nur, weil du eine ganz enge Zielgruppe hast, glaube ich. Dafür ist es gemacht. Für die breiten Titel brauchst du auch ein breites Marketing und Vertrieb und da kannst du, glaube ich, da würdest du selbst an deine Grenzen stoßen.
Okay, also wie immer halt Fokussierung auf ein Thema. Gerade wenn man, wie du, eine One-Man-Show ist oder ein Startup ist, wie auch immer, sich nicht verzetteln, sondern eine Strategie, eine Richtung fahren eben. Ja,
sehr spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und vor allen Dingen nicht irgendwie auf die Quick Wins hoffen, wie man so schön sagt, sondern da musst du echt bohren und da musst du lange, lange bohren und tief bohren und durchhalten. Wir sind jetzt im fünfstelligen Auflagenbereich bei der Extra-Leben-Serie. Und wir haben aber auch echt jetzt über 10 Jahre daran gearbeitet. Und der Long Tail, der ist wirklich long und der ist noch lange nicht zu Ende. Ich sehe, dass immer noch einzelne Exemplare von Extra-Leben verkauft werden. Das ist jetzt mal eine Überraschung. Aber das ist wirklich ein langfristiges Spiel.
Okay, nachhaltig, ja. Stellen wir uns mal vor, ein Gönner, ein Verlag, wie auch immer, gibt dir Geld. Sagen wir jetzt mal 10.000 Euro, 100.000 Euro, denk dir was Realistisches aus und sagt, hier, Sie kriegen von uns ein bisschen, ja, ich nenne es mal Spielgeld, um sich selbst und ein Buch zu vermarkten. Welche Wege würdest du denn jetzt heute gehen, so wie du jetzt dastehst, mit deiner Reputation?
Okay. Welche Wege würde ich gehen? Ich würde vermutlich das Geld nehmen, um ein paar Events zu organisieren. Und ansonsten würde ich das in Social Media Marketing stecken, denn gerade meine Zielgruppe lässt sich über Facebook, über Insta sehr, sehr gut erreichen. Sehr, sehr gut erreichen. Ich würde tatsächlich da das Geld investieren. Und früher hätte ich gesagt, ich schalte einen Banner bei Spiegel Online. Das würde ich heute nicht mehr machen. Das wäre verschwendetes Geld zu 99,9%. Ich würde es tatsächlich in die Social Media Kanäle stecken, ja, und in eine wirklich ganz eng kuratierte Auswahl von Events.
Mhm. Und diese Events, wie kriegst du die User für die Events oder die Besucher?
Das läuft alles über Social Media. Also das läuft über Facebook. Da gibt es diverse Retro-Communities. Da erreicht man die Leute schon recht gut. Ja.
Okay.
Und dann hängt man sich auch, also am besten sich tatsächlich an irgendwas ranzuhängen. Ich zum Beispiel, die letzte Lesung war geplant, ist leider ausgefallen. Da sollte ich lesen auf einer Konferenz für IT, Forensik und Sicherheitsspezialisten. Da habe ich mich halt an die Konferenz rangehangen und da wären wir im Hauptprogramm aufgetreten, theoretisch. Das ist so optimal, ne? Wenn man schon eine bestehende Struktur hat oder schon einen Ort kennt, an dem die Zielgruppe sitzt und sich dann da einzuklicken. Das ist wirklich das Beste.
Okay. Ja, das klingt sehr interessant, sehr spannend und es zeigt auch immer mehr, wenn man sich so mit der Thematik beschäftigt, mit dem Autorenleben, dass ein Autor halt nicht nur jemand ist, der einfach ein paar Buchstaben niederschreibt und am Schluss ist das ein Buch und das lesen dann tausende, Millionen von Menschen, sondern wie du es gerade beschrieben hast, das Verlagswesen hat sich ja komplett verändert. Es geht sehr viel um Eigenvermarktung, Marketing, Vertriebswege natürlich auch, wenn man vielleicht noch Self-Publishing dazu nimmt. Ja, da musst du vielleicht auch noch Eventmanager sein. Du musst natürlich gut reden können. Das heißt, du musst auch ein Publikum vielleicht unterhalten können. Wenn du vor dich dahin stotterst bei deinen Lesungen, kommt das auch nicht cool. Ja, dann ist man so ein kleiner Tausendsasser eigentlich.
Ja, man muss viel können. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin keine Rampensau und musste mir das erstmal ein bisschen antrainieren, da vorne zu stehen und die Leute zu unterhalten und Entertainer zu sein. Denn darauf läuft es hinaus, man ist Entertainer. Es ist aber auch wichtig, vielleicht noch als Seitenbemerkung, dass man dieses Thema Vermarktung direkt schon, während man das schreibt, schon mitdenkt. Ja? Ich will jetzt nicht von Sponsoring reden, aber warum nicht mal einen Roman von IBM sponsern lassen oder so? Ja, man muss einfach die Denkblockaden auflösen, habe ich jetzt nicht gemacht. Aber. Oder zum Beispiel beim letzten Buch, da hatten wir es so, dass man dann auch ein gestapeltes Pricing hat, dass zum Beispiel die ersten 5 harten Fans kriegen das Buch von mir signiert, ausgedruckt als Manuskript, noch so in so einer Form, wie man es kennt, vom Copyshop, ja. Mhm. Also bevor es überhaupt gedruckt wird, für, keine Ahnung, 120 Euro oder so. Und ich habe zunächst gedacht, als wir die Idee hatten, pass auf, das wird der Rohrkrepierer schlechthin. Diese limitierte Edition mit Fußnoten, die tatsächlich Sachen enthalten, die nachher im Buch nicht drin sind, die ist weggegangen wie nichts. Die Leute haben uns die aus den Händen gerissen, die 10 Exemplare oder wie viel das waren. Ja, dass man halt solche Sachen schon mitdenkt. Das schafft dann wiederum, wenn man darüber spricht und dann das auf Social Media streut, dann hast du schon wieder Word of Mouth kreiert dadurch. Also man muss schon beim Schreiben im Prinzip darüber nachdenken. Oder ich denke zum Beispiel beim Schreiben schon über den Clip nach, der bei YouTube dann nachher läuft. Weil das gehört mittlerweile auch dazu. Du brauchst einen Werbeclip fürs Buch. Den mache ich jetzt auch selbst. Und das sind so Dinge, da hatte sich der Autor 1.0, musste sich darüber keine Gedanken machen. Aber wenn du einen Videoclip für dein Buch haben willst, und das ist essentiell, glaube ich, im visuellen Zeitalter, da musst du dich selbst drum kümmern. Das macht der Verlag nicht mehr, das macht der Ulster nicht mehr, das macht der Robert nicht mehr, das machst du selbst. Das heißt, du bist da plötzlich Videoschnitt und Einkauf von Clips beschäftigt und so weiter und denkst so, what the fuck mache ich hier eigentlich noch? Bin ich noch Autor oder bin ich irgendwie Multimedia-Künstler?
Ja.
Na klar, musste halt. Mir fällt es relativ leicht, weil ich, wie gesagt, ich bin Nerd, ich mache gerne irgendwie, ich mache mit dem Schnittprogramm gerne rum, mit Audioschnitt und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht jedem so leicht fällt und du musst dich halt reinknien. Das geht nicht anders.
Das heißt dann, wenn du jetzt dann auch noch diese Vermarktungstätigkeiten nimmst, machst du dir natürlich auch viele Marketinggedanken. Heißt das auch wiederum, dass sich dann auf das Skript, an das Buch an sich auswirkt, weil du merkst, oh, wenn ich das jetzt so und so vermarkte, dann muss das Buch ja den und den Inhalt, den und den USP, diese Ausrichtung haben. Und am Schluss wird es dann halt vielleicht doch kein Liebesroman, weil Liebesromane gar nicht mehr angesagt sind, sondern keine Ahnung was, dann doch der Nerdroman.
Naja, so weit würde ich nicht gehen. So weit würde ich nicht gehen. Also ich weiß, es gibt Kollegen, die machen das, die denken schon drüber nach, so ein bisschen über die Demografie und was müsste jetzt in der Geschichte drin sein. Also wenn es danach ginge, hätte ich meine Bücher alle nicht schreiben dürfen. Weil das sind Bücher, die richten sich, das ist wer du lachst, aber das sind Bücher, die richten sich an Jungs, die Computer spielen. Ich glaube, es gibt keine Gruppe auf dieser Welt, die weniger Bücher liest. Und das, also von vornherein ist es wirklich marketingtechnisch ganz, ganz schlecht gewesen. Und ich, beim Schreiben denke ich auch darüber nicht nach. Ich sehe das immer ganz egoistisch. Ich schreibe das Buch, das ich gerne im Urlaub lesen würde. Damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Da muss man auch tatsächlich dann im Kopf die Mauer hochziehen, dass du dann in dem Moment, in dem du schreibst, dann nicht über Klicks oder so nachdenkst, sondern dann muss wirklich die Story im Vordergrund stehen.
Ja, den eigenen Werten treu sein, das ist auch was Wichtiges für die eigene Positionierung, auch wenn man damit vielleicht nicht den mega gigantischen geschäftlichen Erfolg hat, aber man tut das, was man gerne tut, deswegen ist man ja auch selbstständig, so sehe ich das zumindest, um sich einfach selbst zu verwirklichen und natürlich dann auch davon leben zu können, aber es muss dann nicht vielleicht der Riesenerfolg und der riesen Lamborghini vor der Haustür sein. Der Applaus, das Klatschen des Publikums, das virtuelle Klatschen ist ja auch eine sehr gute Befriedigung, wenn ich damit dann aber auch trotzdem noch meine Brötchen bezahlen kann.
Ich hab hier so eine kleine Sammlung von Bildern, auf denen die Leute das Buch lesen, also eins meiner Bücher lesen. Die habe ich irgendwie auf so Social Media posten, die Leute immer, lese jetzt bla 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 von Willis. Und dann speichere ich die Bilder immer und ich habe so eine riesige Collage gemacht. Die hängt jetzt leider in einem anderen Büro. Und da ab und zu schaue ich da drauf und immer wenn ich so diese Sinnkrise habe, denke ich immer, wofür machst du den ganzen Scheiß eigentlich, wofür schlägst du jetzt wieder Nacht in die Ohren, dann gucke ich auf diese Wand und sehe irgendwie die Bilder und dann sehe ich die ganzen coolen Leserzuschriften, die ich kriege von Leuten, die sagen, wow, ey, das Buch hat meinen Urlaub gemacht, das war so geil und wann kommt der nächste Teil und so. Das baut dann wieder auf, ja, wenn man sieht, du schreibst ja nicht ins schwarze Loch, sondern da draußen sitzen Leute, die haben Spaß mit deinem Kram. Das motiviert natürlich auch. Und das ist auch das super, wirklich ein weiterer Vorteil an dem ganzen Social Media Kram. Du kriegst halt dieses unmittelbare Feedback von den Leuten. Das motiviert ungemein. Ich meine, früher gab es mal eine Mail ab und zu, aber das war nicht viel. Und jetzt siehst du halt wirklich eins zu eins, wenn das neue Ding draußen ist, wie die Leute das feiern. Das ist unbezahlbar.
Ja, geil. Unbezahlbar. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, würde ich fast sagen. Ich gebe dir noch eine kurze Chance, einen Satz, zwei Sätze. Was wird dein nächstes Buch? Darfst du es verraten?
Also das Buch jetzt, da geht es nochmal um den Computerforensiker Schröder. Das ist so ein richtig alter Typ, so ein bisschen über 40 und so sexistisch.
Was soll nicht heißen, alter Typ über 40?
ja, genau. So ein richtig altmodischer Typ und der muss mit seiner relativ jungen Kollegin einen Fall bearbeiten. Das führt natürlich zu einem gewissen Generationskonflikt. Aber das Ganze findet statt vor einer Kulisse von unglaublichen Nerd-Ereignissen. Es geht um die 80er Jahre, es geht um den Kalten Krieg, um Commodore 64, es geht um Airwolf, es geht um alte Videokassetten und so weiter. Ich will nicht zu viel verlangen. Am Schluss steht eine große Weltverschwörung, aber es wird auf eine lockere Weise zu Ende gehen. Also keine Angst, ich bin ein großer Freund von Happy Ends.
Das ist gut. Wobei so zwischendurch mal so ein ganz anderes Ende, das keiner erwartet, finde ich persönlich auch mal schön, wo es einfach alles mal schief läuft, aber egal. Ja, Airwolf, damit hast du mich jetzt schon gefangen. Das ist meine Kindheit. Bei mir läuft auch gerade die Titelmusik im Hinterkopf ab. Vielleicht auch bei den Zuhörern. Und vielleicht, das kann ich jetzt hier natürlich vielleicht aus GEMA-rechtlichen Gründen nicht machen, aber am liebsten würde ich jetzt hier Airwolf als Ausklang irgendwie einblenden lassen. Ich würde sagen, wir stellen uns alle jetzt Airwolf die Musik im Kopf vor und den Vorspann vor, wie der Hubschrauber herumfliegt. Und ja, haben noch einen schönen Resttag. Vielen, vielen Dank dir.
Gerne, Jürgen.
Ciao. Okay, dann singen wir Airwolf. Ja, Spaß am Nachmittag, Spaß am Dienstag.
Großartig.
Ja, sau cool.